Die. Im November grätscht dir immer einer von links oder rechts rein. Irgendein AC/DC beim letzten Mal, da kannst du halt nichts machen. Und AC/DC sagt, na, dieser Ina Müller, wer ist der denn? Wir machen hier die Eins. So, und das war immer ein bisschen ärgerlich, aber habe ich gedacht, lass die alten Säcke mal ran. Und die brauchen es. Männer sind da mehr so, die Eins ist wichtig. Jetzt, wo ich die Eins habe, muss ich zugeben, fühlt sich das besser an, als ich dachte. So, ich habe sie jetzt, ich muss es auch kein zweites Mal haben, aber ich kann jetzt auf meinen Grabstein schreiben, war auch mal eine Eins.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto.
Ina Müller, herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ich freue mich.
Ich freue mich auch, Herr Otto, dass wir zwei uns hier mal wiedersehen.
Du siehst toll aus, Frau Müller.
Ach, du siehst toll aus.
Ja.
Gerade wollte ich noch fragen, wie viele Jahre musst du noch? Und dann sagst du, du bist 61.
Ja, absolut.
Hätte ich ja nie gedacht.
Ja, viel älter als du.
Wie ein Pfirsich.
Als du das letzte Mal bei mir in der Sendung warst, habe ich danach gesagt, das ist eine meiner Top 5 Sendungen ever, weil es hat mir so viel Spaß gemacht mit dir. Ich würde an dieser Stelle gerne ein bisschen Druck aufbauen. Ich erwarte von dir, dass du heute ähnlich ablieferst. Eigentlich muss noch eine Steigerung kommen.
Es kommt ja ein bisschen auf deine Vorlage an, ne?
Ja.
Wenn du ein bisschen vorbereitet bist, wenn du dir was überlegt hast. Stets bemüht ist nicht die beste Vorlage, sondern eben halt nur bemüht.
Dann fangen wir doch mal ganz leicht an. Ich habe in der Vorbereitung 2 bemerkenswerte Aussagen von dir gelesen. Eine hat mich begeistert, die andere hat mich beunruhigt. Welche möchtest du zuerst hören?
Die beunruhigende.
Ehrlich?
Ja, dann haben wir das schon mal aus dem Kopf.
Die beunruhigende war, nach einer Stunde Interview möchte ich mich fast übergeben.
Nein, 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 nein. Das ist ein ganz kleiner Auszug, der sich jetzt innerhalb meiner Promotour so verkürzt hat, dass das dabei rauskommt. Ich sprach mit meiner Freundin, wäre sie ein Mann, würde ich sagen, mit meinem Kumpel Bettina Tietjen, darüber, wie es einem geht, wenn man lange auf Promotour ist und ein Album macht mit sehr intensiven Themen. Ja. Wie ich finde, glaube ich, sind intensive Themen auf dem Album. Und dass ich dann merke, wenn ich mich mit mir sehr fremden Menschen wochenlang über intime Themen unterhalten muss, zum Beispiel mein neuer Freund in der Schublade. Dann sitzt dir manchmal halt so ein Mann in meinem Alter breitbeinig mit seinem dicken Wanz gegenüber und möchte mit mir.
Wieso schaust du mich jetzt so an?
Nein, dich meine ich damit wirklich nicht. So, und ich sagte einen längeren Satz, dass es schon mal so ist, dass man sich dann nach so einer Stunde intensivem, sehr intimen Interview den Finger in den Hals stecken möchte, weil einem schlecht ist, weil sich mit einem sehr fremden Menschen über sehr intime Sachen unterhalten
kann. Das verstehe ich.
Ist ein bisschen meine Schuld, macht doch ein langweiligeres Album, denke ich dann immer. Und die wollen ja auch nur ihren Job machen. Ich will nur sagen, es ist mir ein kleines Stück Seele abhanden gekommen in den letzten 4 Wochen.
Dann hoffe ich sehr und werde mich sehr anstrengen, dass dir nicht noch ein Stückchen Seele abhanden kommt.
Aber verstehst du mich ein bisschen?
Überhaupt nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn du so auf Promotour bist wie du und dann irgendwie ständig mehr oder weniger das Gleiche ja auch erzählst, weil du natürlich ähnliche Fragen kriegst und irgendwann bist du ausgeredet und irgendwann bist du leer und irgendwann denkst du dir, das ist eigentlich alles
Eigentlich möchte ich das mit dir nicht besprechen, denke ich manchmal. Giovanni Di Lorenzo hat zu mir gesagt, Ina, du darfst die Distanz nicht abbauen. Guck deinen Interviewer, der dir gegenüber sitzt, nie in die Augen. Hat er so gesagt, guck den nicht in die Augen und verbünde dich nicht mit denen.
Ja, aber das
die
ist
müssen
Quatsch.
Fremd bleiben, aber das kann ich nicht.
Nein.
Nicht in die Augen gucken, woher kennen wir das denn? Das kennt man doch auch irgendwo her, aber nicht von Interviews.
Also, dann lass uns das abschließen. Ich kann das nachvollziehen. Ich glaube auch viele Bayern 1 Hörerinnen und Hörer. Der schöne Satz, den du gesagt hast, ist, ich bin immer eine Pippi Langstrumpf geblieben. Das finde ich toll.
Aber ein bisschen ist es so, wir haben ja früher immer gesagt, entweder bleibt man eine Pippi und das sind eben nicht so viele, oder du bist eine Annika. Und viele Frauen in meinem Alter, die ich wieder getroffen habe, mit denen ich mal zur Schule gegangen bin, mit denen ich in der Ausbildung war, die sind, ich würde sagen, 98% sind Annikas geworden. Was ja auch gut ist. Eine Annika bleibt halt zu Hause, kriegt die Kinder.
Hat und auch seine Berechtigung.
Hat oder ihre auch alles seine Berechtigung, aber das konnte man irgendwie mit mir nicht machen. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass die Annikas eine viel bessere Erziehung haben, dass die schon früh wissen, was sie wollten und so. Und ich halt irgendwie nicht. Ich bin halt in einem Rudel Kinder relativ wenig erzogen worden. Vielleicht kann man so sagen. Ein bisschen wie Pippi auch.
Einer der schönsten Sätze von Pippi, finde ich, ist ja der, dass sie sagt, das habe ich noch nie gemacht, deswegen bin ich ganz sicher, dass ich es hinkriege, dass ich es kann. Bist du ein bisschen so?
Ja, sage ich ja. Ein bisschen ist das so. Und ich habe nie Nein gesagt oder selten Nein gesagt zu Dingen, wo ich dachte, das muss ich jetzt mal probieren, wenn ich es dann probiert habe. Also sagen wir zum Beispiel mal eine große Viertel nach acht Live-Sendung in der ARD moderieren, habe ich danach gesagt, das kann ich nicht nochmal machen, das bin ich nicht. Gar nicht negativ gemeint, sondern da sehe ich mich nicht. Und dann hatte ich es probiert, so wie Pippi, und für gut oder für schlecht befunden. Meine Sendung hingegen, da wusste ich schon vor 18 Jahren, das habe ich selber aufgeschrieben, das möchte ich gerne machen. Fehlt nur noch ein bepunktetes weißes Pferd irgendwie vor vorm Schellfischposten.
Das ist eine schöne Vorstellung.
So mit zum Pferd angeritten kommen, genau.
Du bist ja nicht nur Entertainerin, du bist ja nicht nur Moderatorin, sondern du bist vor allem eine großartige Musikerin. Dein neues Album heißt 6.0. Mhm. Am 14. November ist es erschienen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du im Juli 60 geworden bist, oder?
Doch, aber warum habe ich mich nicht getraut? Und ich habe es bis jetzt noch nicht rausgefunden, warum das so ist. Die 55, fünf Jahre vorher, war kein Problem. Ich finde, 55 hört sich noch so ein bisschen fetzig an, ein bisschen fit, jung, Sex, Drugs and Rock'n'Roll.
Aber du bist doch immer noch so.
Ja, aber die Zahl 60 auf einem Pop-Album, da habe ich gesagt, es geht nicht, Leute.
Ich hätte es cool gefunden.
Ja, wirklich?
Ja, total. Weil du das ja konterkarierst. Wenn man dich anschaut.
Ich glaube, 65 mache ich schon wieder. Wahrscheinlich würde ich 66 machen. Und das, glaube ich, geht schon wieder.
Udo Jürgens. Ja. Aber früher in unserer Jugend, wenn ich an meinen Vater denke, der war mit 60 ein älterer Herr. Mhm. Und meine Oma war mit 60 mit Kittelschürze und was hatten die da auf dem Kopf immer?
Mein Lockenwickler heißt das.
Ja, Lockenwickler. Und so.
Das war die Wasserwelle, die sogenannte Wasserwelle. Da kam ja einmal die Woche die Friseurin noch ins Haus und wickelte Oma die Haare nass ein auf so ganz kleine Wickler. Das vergesse ich auch nie. Ja, das stimmt. Wir sind heute, wir denken, wir sind nicht so alt wie unsere Omasen oder vielleicht auch Mütter damals. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du bist ja nun auch ein alter Sack, ich ja auch.
Voll.
Ja, aber wir sind ja auch 60.
Ja, also, das ist doch...
Wachst du nicht manchmal morgens auf und schleuderst dich so aus dem Bett und denkst,
ich schleudere mich selten aus dem Bett.
Du weißt, was ich meine, ein bisschen zu schnell aufstehen.
Ich mach schon Geräusche. Meine Frau hat mich neulich darauf hingewiesen, dass ich Geräusche mache. Mhm. Und zwar nicht nur beim Hinsetzen, sondern auch beim Aufstehen.
Nur beim Aufstehen, da fängt es ja an.
Ja, ich mache es aber auch schon beim Hinsetzen manchmal.
Und weißt du, was alte Leute auch immer
machen? Aber machst du auch Geräusche?
Die gähnen, nein, ich noch nicht. Aber die gähnen immer laut, die fangen dann so irgendwann. Das machen auch junge Leute nie. Warum machen alte Leute das? Weil die sich nichts mehr zu sagen haben. Warum wird man so laut? Mein Nachbar zum Beispiel, ich glaube aber, der nimmt Schnupftabak, der niest den ganzen Innenhof zusammen. Der niest jeden Abend 12-mal in einer Lautstärke, dass die Wände wackeln.
Ich glaube, das hängt damit zusammen, weil viele ältere Leute schwerhörig werden.
Ja, auch.
Oder?
Ja, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin natürlich bei uns im Haus die Einzige, die nicht aber schwerhörig ist.
Bei Musikern, Musikerinnen ist die Gefahr natürlich auch groß.
Ja,
auch bei Moderatoren im Übrigen.
Aber meine Ohren sind die besten der Welt. Ich höre sogar Dinge, die gar nicht da sind oder erst kommen.
Ich höre Stimmen.
Manchmal sage ich, das habe ich gestern schon gehört.
Ich höre Stimmen, ja, die gar nicht da sind. Ich habe ein paar Zitate gefunden zum Thema Alter. Du sagst mir, welches dir am besten gefällt. Mhm. Das erste ist von Picasso. Mhm. Der hat gesagt, es dauert sehr lange, bis man jung wird.
Verstehe ich nicht.
Okay, nächstes Zitat.
Verstehst du es? Sag mal eben kurz.
Naja, dass man vielleicht gelassener wird, dass man vielleicht mutiger wird sogar mit dem Alter.
Naja, aber da muss man sagen, gelassener wird und nicht jung,
ja,
wird.
Ja, aber halt Picasso.
Jung ist nicht...
Der hat ja auch so komisch gemacht.
Na gut, aber man kann ja manchmal auch, wenn es von Picasso ist, sagen, macht irgendwie keinen Sinn, hört sich aber gut an.
Joan Collins, weißt du?
Ja, klar. Ne?
Dallas? Denver Clan. Dallas?
Denver?
Die hat gesagt, Alter ist irrelevant, es sei denn, du bist eine Flasche Wein.
Ja, und auch dafür tut man sich ja, ne? Die richtig guten Alten, die sind ja meistens gekippt. Ja. Also ich finde,
die sind
da fand
nur teuer.
Ich, ja, die sind teuer und meistens heißt es, mach die bitte nicht auf, die schmeckt sowieso nicht mehr.
So,
so viel zu Männer und alter Wein und so.
Ja, nicht immer ist es besser.
Kippen gerne mal um.
Unbekannter Mensch hat gesagt, die ersten 60 Jahre sind die härtesten, ab jetzt wird's leichter.
Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, ein paar Dinge werden schwerer, zum Beispiel darüber nachzudenken. Upsi, wie lange habe ich denn noch? ach Gott, jetzt kriege ich ja meine Darmvorsorge schon umsonst, meine Darmspiegelung. Oh, jetzt ist wieder ein Brief ins Haus geflattert, was ich alles an Vorsorgen machen soll.
Aber was wird leichter?
Ich glaube wirklich, also ich merke manchmal, dass ich mich über Dinge nicht mehr aufrege, sondern so lachen muss. Ich muss manchmal über Dinge, wo ich mich früher wahnsinnig drüber aufgeregt
hätte.
Zum Beispiel? Heute Morgen zum Beispiel kam mein Taxifahrer und der kam mit einem Sprinter, der war vorbestellt. Und der kam mit einem Sprinter und diese Sprinter haben ja entweder eine Tür, wenn du hinten einsteigst, die du nur antitscht, dann geht sie von alleine auf. Oder es ist so alt, dass du sie ganz aufziehen musst. Also ich fasste diesen Griff von außen an mit meinem schweren Koffer in der Hand und. Und ich fasste ihn an und er schrie von hätte ich mich vor 5 Jahren, hätte ich gesagt, fahren Sie ohne mich weiter, Sie können mich mal bla bla, weil ich das unverschämt finde. Heute lache ich mich tot und steige dann da ein. Und dann sagt er, ja, Sie müssen es jetzt wieder anditschen, damit die Tür zugeht. Und dann kann ich sagen, nee, möchte ich nicht. Ich fasse das Ding nicht mehr an. Dann musste er aussteigen und dann musste er das machen. Und dann habe ich sehr gelacht. Und später hat er auch gelacht.
Das ist die Altersmilde.
Ist es das?
In gewisser Weise.
Ja.
Dass du vielleicht dir bewusst bist,
ja.
Die Hälfte ist schon rum.
Ja.
Und mach mal zu, naja, dass du Spaß hast im Leben.
Spürst du in dir, ich kann so gut mit dir darüber sprechen, die beiden ersten Drittel sind ja geschafft, jetzt kommt das letzte Drittel. Ja, ja. Spürst du das in dir so ein bisschen, dass schon, also blöd ist nicht zu, irgendwie ja gut, aber irgendwie auch blöd ist nicht zu wissen, sind es noch 10, 20 oder 30, wie gut man arbeiten könnte, wüsste man, pack jetzt alles in die 10, pack jetzt alles in die 20.
Würdest du es gerne wissen?
Ich glaube, es wäre ganz noch? Schrecklich, das zu wissen. Wäre, glaube ich, schrecklich. Aber ich könnte besser haushalten.
Wenn ich dir sagen könnte, es sind noch 40 Jahre.
Oh, dann würde ich, glaube ich, sagen, scheiße, das kann ich ja gar nicht bezahlen. Würde ich wahrscheinlich jetzt denken als erstes. So, also meine Versicherung, oh Gott, und
Das wäre dein erster Gedanke, aber das glaube ich dir nicht.
Doch, aber bei 10 Jahren würde ich sagen, 10?
Ganz schön wenig.
Okay, ich fahre jetzt erstmal irgendwo hin, was wahnsinnig teuer ist. Also ich wüsste nicht, ich würde viel intensiver leben, weil ich wüsste ja, wie lange alles reichen muss.
Aber du würdest weiter Musik machen.
Ich würde, egal wie lange ich noch lebe, immer weiter arbeiten auf jeden Fall.
Aber wenn du dich entscheiden müsstest, moderieren, auf die Bühne gehen, Musik komponieren, Texte schreiben, was würdest
also,
du machen?
Also Bühne gehen mache ich so lange, wie es mir nicht schwerfällt. Wenn ich anfange, Hüftbeschwerden, Knieschmerzen, ich kann nicht mehr flott von links nach rechts, ohne dass man sieht, die läuft nicht mehr rund. Weißt du, was ich meine? Ich möchte nicht auf dem Hocker nur noch sitzen. So würde ich vielleicht mal aufhören. Aber die große Bühne würde ich schon noch so lange machen, wie es geht. Dann muss man immer wissen, das mit dem Singen. Ich erinnere mich an meine Oma. Wenn die zu Weihnachten gesungen hat, so Omas kriegen so eine ganz schlimme, hohe Kopfstimme und jaulen, wenn sie singen irgendwann so. Wenn sich das bei mir so anhört, kann ich halt nicht mehr singen. Du kannst deine Stimmbänder nicht austauschen, wie Gitarrenseiten oder Klavierseiten.
Aber hast du jemanden, der dir das sagen würde?
Ja.
Könnte, auf den du auch hören würdest?
Soll ich dir sagen, was mein letztes Ding war? Und jetzt mache ich mich vollends unsexy. Weil ich merkte, dass ich immer so ein bisschen heiser morgens war, was ich gar nicht kenne, denn ich rauche schon länger nicht mehr. Dann denke ich, muss ja eigentlich mit Stimme alles gut sein. Und dann sagt meine Stimmärztin, naja, ist jetzt halt das Alter für Sodbrennen. Ihnen läuft halt nachts ein bisschen die Magensäure über die Stimmbänder. Und dann habe ich geschrien und habe gesagt, Leute, es kann doch nicht sein, dass alles ausleiert, jetzt auch noch die Stimmbänder.
Also
jetzt
schnarchst wirklich, du, Ina?
Ich würde sagen, nein, aber wer soll es mir schon sagen? Keine Ahnung.
Aber du hast noch nie so diese Schlafapnoe-Geschichten
oder sowas? Nein.
Das finde ich ja ganz schrecklich.
Nein, es geht nur darum, es ist halt alles, der Ösophagus ist halt ein bisschen ausgeleiert, weißt du? Und jetzt kommt so, liegt man, und wir kennen uns doch, die 60-Jährigen, alle am Rotwein saufen abends und abends schön mit Freunden essen gehen und dann...
Ich vertrage das nicht mehr.
Nee, können wir ja alle nicht mehr. Das will man ja auch nicht laut sagen.
Ich trinke immer Pfefferminztee.
Ja, ich ja auch, aber wie unsexy ist es
nicht.
Denn? Und ich gehe auch mittlerweile um 18 Uhr essen, damit einem nicht alles noch so direkt vor Mageneingang hockt, wenn man sich dann hinlegt. Und ich kann mir ja vorstellen, wie der Rotwein zurückläuft und mir dann über die Stimmbänder bäm.
Also man hört es, liebe Frau Müller, definitiv nicht auf deinem Album 6.0. Wie gesagt, 14.11. erschienen. Eine Woche später warst du auf Platz 1 der Charts. Und zwar vor, warte, damit ich es richtig
Rammstein
zitiere,
auf
Rammstein,
zwei.
Stones und Taylor Swift.
So.
Gratuliere. Wow, das erste Mal.
Ich habe vorher
in
so
your
ein bisschen,
whole fucking life.
Ja, immer whole fucking life. Und wie schön ist es denn? Stell dir mal vor, ich hätte das erste Mal die 1 mit 30 gehabt Und dann, weißt du, es ist wie so ein Fußballer, der die drei WMs hat, wenn er 30 ist und denkt, was sollen jetzt noch kommen?
Also wie hast
drei
du gefeiert? WMs gewonnen. Hast du richtig gefeiert?
Ich saß in einem Sprinter auf dem Weg nach Leipzig zu Riverboat, das ist eine Fernsehsendung, eine öffentlich-rechtliche, und da haben wir uns alles gekauft, was es bei McDonald's gab, im Drive-In, haben das Auto voll gemacht, haben diese Eins, diesen Pokal, den man da bekommt, hingestellt, wir haben Fotos gemacht und hatten, ehrlich gesagt, Champagner dabei. Und das war schon richtig toller Abend und eine tolle Autofahrt.
Fritten und Burger gefressen und ja, Champagner dazu getrunken.
Aber richtig. Alles reingestopft, was irgendwie ging. Naja, was soll man machen? Wir mussten ja wieder nach Hamburg und wir hatten 4,5 Stunden Zeit zum Feiern.
Großartig.
Ja, und ich bin dudeldick zu Hause angekommen und ins Bett gefallen und so eine tolle Eins. Das war wirklich ganz toll. Und ich habe vorher immer gesagt, nein, und eine Eins war mir immer schon egal. Und ich war ja die letzten Male immer auf 2, auf 3, auf 2, auf 2. Es war immer klar, im November grätschte immer einer von links oder rechts rein. Irgendein AC/DC beim letzten Mal, da kannst du halt nichts machen. Und AC/DC sagt, na, dieser Ina Müller, wer ist der denn? Wir machen hier die Eins. So, und das war immer ein bisschen ärgerlich, aber habe ich gedacht, lass die alten Säcke mal ran. Und die brauchen es. Männer sind da mehr so, die Eins ist wichtig. Jetzt, wo ich die Eins habe, muss ich zugeben, fühlt sich das besser an, als ich dachte. So, ich habe sie jetzt, ich muss es auch kein zweites Mal haben, aber ich kann jetzt auf meinen Grabstein schreiben, war auch mal eine Eins.
Dann wollen wir jetzt reinhören in 6.0.
Ja. Ja.
Wir haben ausgesucht, mit der stimmt doch was nicht. Wir haben ausgesucht Mixkassettentage, wir haben ausgesucht die Zeit und dass es gut war.
Sehr gute Wahl.
Bitteschön.
Ihre Altbauwohnung mitten in der Schanze.
Mit der stimmt doch was nicht, wieso lebt die allein? Braucht die keine Liebe oder findet sie keinen? Mit der stimmt doch was nicht, mit der muss doch was sein. Die hat was gegen Männer, ja, sonst hätte die doch ein. Wir sangen mit zu jedem Lied von ABBA. Und ich war nie mehr so bekloppt, verliebt, wie damals in dich. Als wir am Isarufer lagen, in unserem Mixkassettentag.
War doch auch gegen Isarufer, ne?
Meine schlimmste Feinin war die Zeit. In den peinlichsten Momenten blieb sie stehen. Und in den schönsten rief sie, ey, wir müssen gehen. Man weiß erst, dass es gut war. Das habe ich gerade kapiert. Weiß wirklich erst, dass es gut war. Man weiß erst, dass es gut war, wenn man's für immer verliert. Wenn man's für immer verliert.
Sehr, sehr schön, liebe Frau Müller. Ich würde dich jetzt bitten, zu jedem dieser gehörten Songs einen Satz, einen erhellenden Satz zu sagen. Wir fangen an mit, der stimmt doch was nicht.
Naja, immer noch, obwohl wir durch Feminismus und jeder ist anders und jeder soll sein, wie er gerne möchte. Frauen, die ab einem bestimmten Alter ohne Partner an ihrer Seite durchs Leben gehen. Und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich hatte immer Beziehungen oder auch keine. Also es wechselte zwischen Single sein und in Beziehung sein. Und man wird immer, egal ob du 18, 38 oder 58 bist, du wirst immer komisch angeguckt.
Aber es traut sich doch keiner zu dir zu sagen oder dich zu fragen, was ist denn mit dir los?
Nee.
Findest du keinen?
Aber ich sehe ja
meine Angst vor dir.
Ich sehe ja Blicke. Ich sehe ja die Blicke.
Von Männern oder von Frauen?
Nein, von Beziehungen. Im Sinne von die Pärchen, die sich seit vielen Jahren unglücklich die Jahre um die Ohren schlagen, die diesen großartigen Moment haben, wo sie beide mitleidig auf die Singles gucken können und sagen, oh, die Arme, wieso hat die denn keinen? Also mit der stimmt ja was nicht, sonst hätte die doch einen. Sieht doch noch gut aus. Die könnte doch noch einen. Die hat was gegen Männer. Du, sonst hätte die einen. Und so ist es wirklich.
Das passiert
dir aber
wirklich.
Das Schlimmste, ja, Otto, ist eigentlich, wenn Frauen, jetzt bin ich ja wieder Single gerade. Und wenn die mich so angucken, so hier mein Mann aber nicht, die werden dann irgendwie merkwürdig.
Die werden so biestig?
Ja, und wirklich so, werden unangenehm. Und dann denke ich immer, aber jetzt mal ganz ehrlich, Susanne, hast du dir Ralf mal angeguckt? Also es beleidigt mich ja auch, dass die meinen, dass ich was von ihrem Mann will. Und der sieht natürlich aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve, um mal freundlich zu bleiben, und sie denkt, dass ich jetzt was von dem will. Das verstehe ich dann nicht. Verstehst du das?
Man muss nicht immer alles verstehen.
Nee, man muss nicht immer alles verstehen. Aber verstehst du ein bisschen meine Wut und dass ich den Song dann gemacht habe und gedacht habe, da schreiben wir jetzt mal
Das ist bestimmt live ein absoluter Ankommer.
Ich glaube, der wird gut.
Mir sehr sicher. Mix-Kassettentage kennen wir alle. Die Zeit, als wir eben noch Mixtapes zusammengestellt haben für die Angebetete oder für den Angebeteten.
Hast du es gemacht? Hast du die Hülle, die weiße Hülle auch so ein bisschen mit einem Buntstift pink gemalt und kleine Blümchen drauf gemalt?
Nein, das nicht. Aber ich habe sogar noch zwei von diesen Kassetten wieder, weil sie mir zurückgegeben wurden irgendwann.
Wirklich? Ja. Weil man wusste, dass du beim Radio arbeitest?
Weil die Beziehung irgendwann zu Ende war.
Und da gibt man Kassetten zurück? Das habe ich nicht gemacht.
Nee. Hast du die alle noch? Hast du viele?
Ich hatte die noch sehr lange. Und irgendwann, als ich noch nicht in der Retrophase wusste, dass ich irgendwann mal ein Lied darüber schreibe, habe ich alles weggetan. Ich habe alle VHS-Kassetten weggetan. Den großen Karton mit alles drin.
Der dritte Titel, den wir gehört haben, war Die Zeit über die Vergänglichkeit, über den Tod.
Die Zeit fällt mir immer noch ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, weil natürlich mit 60, und davon kannst du vielleicht auch ein Lied singen, fangen ja nicht nur die ersten Freunde, sondern in der Umgebung, die Einschläge kommen näher, die ersten Freunde sterben weg, ist wie es ist. Ich sag mal, scheiß Krebs. Man denkt immer, ist alles heilbar, es ist eben doch immer noch nicht alles heilbar. Und das ist sehr frisch für mich. Und kann ich noch gar nicht so viel drüber sprechen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es live schon machen kann und will. Ich war noch nicht ganz sicher, nehme ich es überhaupt drauf oder warte ich noch 5 Jahre und mache es dann drauf. Ich habe es jetzt drauf gemacht und ist ein sehr intensives Lied.
Weil du einen sehr wichtigen Menschen verloren hast.
Genau, mal wieder.
Hast du das schon häufiger erlebt?
Ja, du noch gar nicht so hier.
Doch, meine Eltern.
Ja, ist auch schon intensiv. Nur wenn denn die gleich alten Freunde anfangen noch mal zu sterben, finde ich, ist das schon auch sehr intensiv. Meine Mama lebt noch, die ist über 90. Ich glaube, die wird auch über 100.
Hast du deshalb mehr Angst vorm Tod? Oder?
Ich habe gar keine Angst vorm Tod. Manchmal denke ich, Ina, wenn du gar keine Angst vorm Tod hast, dann wundere dich nicht, wenn du in 2 Jahren tot auf der Straße liegst. Ich glaube, man muss auch so ein bisschen den Tod doof finden, oder?
Ja, also wenn man das kann, wenn man da mit einer Leichtigkeit draufschauen kann, dann ist es ein großes Glück.
Meinst du?
Weil viele können es nicht. Ist ja nach wie vor bei uns ein Tabuthema. Da wird nicht drüber gesprochen, da wird nicht drüber geschrieben.
Ja, ich glaube,
deswegen
fände ich
nämlich wichtig,
Bayern,
dass dieses Lied auch live performst.
Ich glaube, ja, ich mach's auch. Aber im katholischen Bayern ist es vielleicht nochmal anders als im protestantischen, in der Marsch oben in Norddeutschland. Da hatte man immer schon ein sehr offenes Verhältnis und sehr klares Verhältnis zum Leben und zum Tod, solange die anderen starben und man selber am Leben blieb. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Also ich habe gar keine Angst vor Tod. Ich habe nicht mal Angst vor dem Sterben.
Echt?
Ich finde das eher spannend.
Echt? Mhm. Dass es gut war, haben wir zuletzt gehört, meine absolute Lieblingsnummer vom Album.
Ja.
Weil ich glaube, das kennt jeder von uns, dass einem oft erst im Nachhinein klar wird, was ich da eigentlich Schönes hatte, Wertvolles hatte. Und darum geht's, oder? Es ist sehr nostalgisch.
Nostalgisch. Ich versuche immer, die Nostalgie nicht ganz so spießig und so boomerhaft rüberzubringen. Ich hoffe, das ist mir in dem Song gelungen. Ich finde immer, was man als Kind alles so langweilig fand, ne? Die frische Luft am Meer oben, das Meer an sich, schlechtes Wetter mit Wind, wo mein ganzer Körper danach schreit und sagt, oh, einmal mal richtig die Nase in den Wind halten.
Weil du auch so ein riesen Sylt-Fan bist, das ging ja gar nicht
Nordsee
anders.
Nordsee generell.
Nordsee,
ne?
Wenn du den Wind nicht magst, dann brauchst du da nicht hinfahren.
Aber Berge eben auch. Alles, was Naturgewalten ist, hätte mich als Kind null interessiert. Langweilig, öde, ist ja nichts los.
Und jetzt brauchst du es. Du hast noch einen schönen Satz gesagt zum Thema Musik. Musik kann den gleichen Effekt haben wie Sex und Koks. Ist es dein Ziel?
Nein. Halt, ich muss dich unterbrechen, ja, Otto, wirklich. Das habe ich gelesen. Ich habe gelesen, es stand mal wieder Süddeutsche Zeit.
Ja, du hast eine Studie gelesen.
Eine Studie, dass sie festgestellt haben, dass Musik genauso high machen kann, das gleiche Zentrum trifft wie Sex und, was habe ich noch gesagt?
Und Koks.
Ja, Koks,
so,
Sex und Musik.
Das stand in dieser Studie offensichtlich. Bringt mich zu der Frage, ist es dein Ziel, das auch bei deinen Konzertbesucherinnen und Besuchern auszulösen?
Natürlich. Also günstiger geht's ja nicht, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Unkomplizierter, man muss sich nie mal ausziehen dafür. Also man braucht keinen Dealer, nix, sondern du sitzt in einem Konzert mit deiner Konzertkarte.
Aber wenn jetzt jemand nur schlechten Sex hat?
Ja, aber besser als kein Sex, oder?
da muss ich kurz drüber nachdenken. Nach.
Deine Frau wird dich hassen für diese lange Zeit, die du nachdenkst.
Früher hätte man gesagt, solange ich zwei gesunde Hände habe. Nee, aber
ja, okay.
Du hast ja auch einen Song drauf über Vibrator, oder, auf deinem Album?
Naja, der Song ist Mein neuer Freund. Und auch da, finde ich, ist ein ganz lustiger Song, fast kabarettistisch, wo ja jeder denkt, ach guck mal, hat sie einen neuen Freund. Ach ja, der ist so und so und so und so. Und dann sage ich am Ende, ja, mein neuer Freund ist elektrisch und lebt in meinem Nachttisch. Den hatte ich schon. Ich musste nur einen Song draus machen. Und das habe ich mit Frank Ramon zusammen dann hinbekommen. Und wir hatten sehr viel Spaß beim Machen des Songs.
Kongenialen Partner. Mhm. Weil wir gerade schon ja ansatzweise über Sylt gesprochen haben. Da ging das ja alles los mit der Musik damals, oder? Da hast du einen Musikwettbewerb gewonnen,
ja,
den als Henner du noch Krug in der Apotheke gearbeitet hast.
Ja.
Henner Krug.
Henner Krug Förderpreis hieß der. Und weißt du, wie hoch das Preisgeld war? Also wenn man mal überlegt, 3000 Mark.
Wow.
Mark? Ja, muss Mark gewesen sein.
Das ist
95.
30 Jahre her.
30 Jahre her. Und ich fand das sehr viel Geld. Dafür musste ich da mal 2 Monate arbeiten.
Du hast 12 Jahre lang auf der Insel gelebt, richtig?
Ich habe 12 Jahre in der Apotheke gearbeitet, aber sowohl in Hamburg als auch auf Sylt. Also
aber 12 Jahre insgesamt als PTA gearbeitet.
Ja, das habe ich.
Hast du denn eigentlich auf Sylt noch so richtig alte Freunde, die dich mit dieser Zeit verbinden?
Ja, und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich sehr oft immer noch dahin fahre und was irgendwie auch mein Zuhause ist. Ich aber jetzt dieses Jahr zum Beispiel durch Album machen im Studio sein, ich glaube im Februar, März das letzte Mal da war, obwohl ich da eine Bude habe. Ich habe eine Bude auf der Insel, das war ja immer mein großer Traum. Eine kleine Bude, 50 Quadratmeter groß am Meer, die nie und never vermietet wird, die nur für mich ist. Und wenn ich dahin möchte, kann ich dahin. Mhm. Und ich mich vorher bei meiner Freundin Imke, die irgendwie auch meine Familie ist, die ich aber im Moment genauso vernachlässige wie meine Familie, muss ich leider zugeben.
Kennst du die auch schon so lange, 30 Jahre?
Ja, seitdem ich da war. Wir haben uns da kennengelernt, damals zu der Zeit.
Und ihr habt euch selbst aber schon länger nicht mehr gesehen.
Zu meiner Doku haben wir uns einmal gesehen und jetzt schon länger nicht mehr. Ja. Ich würde sagen Februar, März.
Hast du Lust, Frau Möller, mit ihr ein bisschen zu plaudern?
Hast du mich gerade Frau Möller genannt?
Nein, ich habe Frau Müller gesagt.
Ich hoffe.
Ich nuschel so, das kommt auch im Alter.
Man heißt schon Müller, weißt du, und dann noch Möller genannt zu werden, das ist einfach ganz hart.
Wir fragen doch einfach die Imke, ob sie mit der Frau Möller reden möchte. Hallo Imke, herzlich willkommen in der Show.
Hallo, moin. Okay, natürlich möchte ich mit Frau Möller sprechen.
Frau Irmentraut. Oh Mann, ich vermisse dich so.
Ich habe schon gesagt, wenn wir uns so schon wieder nicht sehen und hören, dann machen wir das mal einfach jetzt hier so über so eine Podcast-Plattform. Das ist doch super. In Bayern dann auch
hier
noch.
Auf der blauen Couch. Imke, stimmt es? Ich habe das in der Vorbereitung gelesen, dass wenn ihr euch länger nicht gesehen habt, ihr euch erstmal wieder synchron sabbeln müsst.
So ist das, da kannst du dich jetzt mal drauf einstellen.
Was heißt denn das konkret?
Minuten, ja, dass wir beide reden, also eigentlich alles uns vom Herzen reden, was sich so aufgestaut hat. Das dauert so eine halbe Stunde, dann wird das wieder übersichtlich, aber dann hat man den Druck so ein bisschen raus. Und man hört aber trotzdem total gut zu. Also das ist nicht so, dass man nicht mitkriegt, was der andere sagt. Das ist Synchronsabbeln, haben wir das, glaube ich, mal genannt, ne?
Ich glaube, es wird sich bei uns irgendwann sogar lohnen, dass wir so mit einem Zettel ankommen. Ich denke immer, das musst du Imke erzählen, das musst du irgendwie noch erzählen, das musst du erzählen. Dann sehen wir uns und irgendwie ist dann alles weg und es gibt schon wieder so viele neue Dinge, über die man erzählt.
Ist so ein bisschen wie mit einer Tagesordnung, die man dann fast aufsetzt, ne? Wie bei
Agenda.
So einer Gemeindevertretersitzung oder so. Die Top 1 bis 10 und dann wird das doch alles anders im wirklichen Leben.
Ja. Imke, weißt du, was ich mir gerade nicht so ganz vorstellen kann? Ich habe diese fantastische Doku über Frau Müller natürlich gesehen, in der du ja auch vorkommst und in der du sagst, dass sie privat eben gar nicht laut ist, sondern dass sie jemand ist, der wahnsinnig gut zuhören kann.
Absolut, also wenn ich wirklich zu irgendeinem Themenfeld im Leben Rat brauche, dann ist Ina immer die erste Wahl, weil da kriegt man nicht nur so eine gute Einschätzung, sondern auch meistens eine ziemlich strenge. Und das wissen wir auch, mit zunehmendem Alter wird das auch immer wichtiger, dass jemand einem dann wirklich mal den Kopf wäscht. Mhm. Und das gelingt mit niemandem besser als mit Ina, muss ich so sagen. Also wenn mich wirklich was bedrückt, dann würde ich sie immer konsultieren.
Ja, ich wäre da manchmal auch gern ein bisschen sanfter, ehrlich gesagt. Aber wem bringt das was? Ich werde ja nach meiner Meinung und Einschätzung gefragt. Ja. Und ich erwarte ja von dir irgendwie auch immer, wenn ich dich frage, dass du sagst, findest du das wirklich gut oder das hat mir nicht gefallen oder mach das bitte nicht wieder. Also ich finde, ich bin wirklich kritikfähig, aber ich teile halt auch aus. Aber was bringt's denn auch sonst?
Ja, das ist ja auch so ein schöner Spiegel. Es wird mir dann manchmal auch gespiegelt, wenn ich dir zum 10. Mal in 5 Jahren, sage ich mal, das gleiche Problem schildere.
Ich möchte gerne nach Spanien auswandern.
Ja, zum Beispiel. Du soll ich jetzt doch nach Spanien ziehen? Also, das kommt immer wieder. Und dann weiß ich eigentlich schon die Antwort, wenn ich es formuliere. Das ist auch schön, wenn man sich so lange kennt.
Imke, für die wenigen, die dich nicht kennen, du bist Autorin, du bist Journalistin, du lebst eben auf Sylt. Stimmt diese Geschichte, die ich auch in der Vorbereitung gelesen habe, dass, weil Ina so schlecht verlieren kann, dein Sohn von ihr das Verlieren gelernt hat und dass du ihr dafür dankbar bist?
Unbedingt, unbedingt. Also weil ich bin jetzt eher so Muttertyp, ach, das mein Kleiner, mein Süßer oder meine Süße. Und Ina, die hat wirklich Kriterien und Regeln und so. Und mein kleiner Sohn Ben, der ist sowieso so ein bisschen verhätschelt, weil er der Jüngste ist. Und die haben immer schon zusammen Schach gespielt. Konnte er kaum laufen, will ich mal sagen. Und dann hat Ina halt irgendwie, wie sie so ist, dann wirklich auch ganz normal Schach gespielt. Und das Kind musste damit irgendwie um. Und ja, damit hat er das tatsächlich dann erlernt, dass es auch mal gut ist zu verlieren, ohne direkt zusammenzubrechen oder sich auf den Boden zu schmeißen oder so. Das ist auf jeden Fall
Ina, weil du pädagogisch unterwegs bist oder weil du tatsächlich, egal gegen wen, nicht verlieren magst.
Ich glaube, das ist das sogenannte Oliver Kahn-Syndrom, dass selbst wenn Kinder auf sein Tor schossen, er den Ball ja nicht durchlassen konnte. Er es bis heute ja bei seinen eigenen kleinen Kindern nicht kann. Und ich glaube, damit hat es was zu tun. Ich nehme Kinder, und das Kinder wollen ja ernst genommen werden, ich nehme die einfach ernst. Und ich war jetzt neulich gerade wieder bei Klein gegen Groß und ich musste mich stark zusammenreißen, zu sagen, nein, da steht der kleine Emil und der ist ganz süß und der trägt eine Brille und ich war schockverliebt und habe gesagt, jetzt reiß dich zusammen, Ina.
Das kommt aus deiner Kindheit, oder?
Wie ist das ausgegangen dieses Mal? Weil letztes Mal
er hat gewonnen. Letztes Mal hat er verloren, diesmal hat Emil gewonnen, weil er auch besser war als ich.
Imke, wenn man jemanden so lange so gut kennt wie du, die Frau Müller, wie ist das, wenn du sie auf der Bühne siehst oder wenn du sie im Fernsehen siehst? Kriegst du das zusammen?
Auf jeden Fall. Also ich bin, glaube ich, dann immer der stolzeste Ina-Fan von allen. Also gerade bei den Konzerten, wenn man dann irgendwo da vorne sitzt und sich so umdreht und sieht dann irgendwie zehntausende Menschen, will ich mal sagen. Das ist schon wirklich sehr eben. Dann denke ich immer, meine Ina, ich finde das sensationell einfach. Ich kann mich da super für begeistern. Und für die Show natürlich auch. Da war ich allerdings tatsächlich erst jetzt ganz vor kurzem, erst einmal, weil ich bin dann selber so aufgeregt. Ja. Genau. Das letzte Mal, dann steht ja immer so ein volles Glas vor einem. Dann habe ich gepichelt, was sonst gar nicht meine Art ist, weil ich so aufgeregt war. Und die hätten mich danach aus der Bank tragen können. Ich konnte gar nicht mehr laufen.
Ja, ich sah dich immer trinken und dachte, Irmi.
Also das heißt, da wird nicht nur auf der Bühne getrunken, sondern auch im Publikum.
Ja, klar.
Und danach ist die ganze Kneipe Hacke.
Ja, das ist ja Ziel an dem Abend.
Voll. Also das sieht ja auch besser aus, wenn die Gläser voll sind ständig. Da wird ständig nachgeschenkt.
Stimmt, ja, das passiert automatisch, ne? Wie beim guten Italiener, wenn der immer so über die Schulter mit seiner Weinflasche kommt und man denkt den ganzen Abend, man trinkt ein Glas Rotwein.
Imke, ihr kennt euch ja aus der Zeit, als Ina eben noch als pharmazeutisch-technische Assistentin ja auch gearbeitet hat auf Sylt in der Apotheke. Wenn sie nicht diese Mörderkarriere gemacht hätte als Musikerin, als Entertainerin, als Moderatorin, was würde sie heute machen?
Ich glaube, es hätte genauso verlaufen können, dass sie tatsächlich jetzt alle Apotheken auf der ganzen Insel besitzen würde und dass sie auch, so wie ich, viele Kinder von vielen verschiedenen Männern hätte und kommunalpolitisch ehrenamtlich tätig wäre. Kann ich mir genauso, und zwar mit derselben Brillanz wie alles andere.
Also Moment, ein Apothekenimperium, viele Kinder und auch noch politisch aktiv.
Voll. Ja,
ehrlich gesagt, kann ich mir das auch gut vorstellen.
Es ist doch nicht zu spät. Also fürs Kinder vielleicht schon, aber fürs Imperium und für die Politik.
Ja, da arbeiten wir ja dran, ne?
Was wir später noch Schönes machen wollen, ja, auf jeden Fall.
Imke, gibt's eine gemeinsame Zukunft? Also stellen wir uns in 10, 20 Jahren eine Alters-WG auf Sylt vor mit euch?
Wird auf jeden Fall immer, sind wir immer mal wieder am Spinnen. Auch da nichts ist unmöglich, würde ich sagen. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass wir uns gegenseitig dann ankrawallen, ununterbrochen auf jeden Fall.
Also auf der Insel leben im Alter, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Sich auch von der viel zu großen Wohnung mit viel zu viel Krams lösen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich glaube, Weiber-WG würde dann gehen, wenn man jeder wirklich sein Zimmer hat und man da cool geregelt ist und da ein Plenum einmal die Woche macht, wer geht wem weshalb auf den Sack und so. Das wäre, glaube ich, nicht unwichtig. Aber generell alles ein bisschen verkleinern und an der Nordsee sitzen im Alter würde ich schon sehr gut finden. Ich habe gerade einen Artikel dir ja geschickt, Irmentraut, wo das alles nochmal beschrieben war, wie man im Alter zusammenleben kann.
Imke, hätten Männer da Zutritt?
Also die werden jetzt zunehmend einfach unwichtig, unrelevanter im Leben. Also der weiß nicht, da müsste schon, wer weiß, was kommen. Ja. Also um jetzt wirklich relevant zu sein. Also natürlich Kumpels und sowas, die können auch alle immer mit vorbeikommen. Aber jetzt so richtig, wenn du das irgendwie beziehst auf Mann, also weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so notwendig.
Es wird ja auch so tragisch, wenn sich denn so alte Frauen um einen noch älteren Kerl so bemühen.
Es können ja auch jüngere Kerle sein, die dann da wohnen.
Und sich noch zitternd so Rouge auftragen und dann noch so mit übermalten Lippen dann noch vorbeiziehen, in der Hoffnung, sie werden noch gesehen. Weißt du, das
soll es auf Sylt geben.
Ja. Also ich weiß noch immer, wie ich immer gesagt habe, eine ganze Zeit lang, ach, weißt du was, das hört doch nie auf und da gibt es doch immer tolle Männer, so eine super Generation, die wir sind und da taucht immer was auf. Und jetzt bin ich, glaube ich, fast noch vernichtender in dem Urteil von, man ist irgendwie sich selbst auch genug so, ne? Also das und will keine Kompromisse. Also so, ich glaube, ich bin da fast noch radikaler als Ina unterwegs.
Herr Otto, du merkst schon, wir diskutieren viel darüber.
Ja,
wie ist es als Frau mit 60, was überhaupt Männer kennenlernen und Männer, die gleich alt sind. Weißt du, Männer, die jünger sind, wollen wir nicht, weil es tragisch ist. Männer, die so alt sind wie wir, die da sind, die wir gut finden, haben meistens eine gute Ehefrau, also leben in einer guten Beziehung. Und die älter sind, naja, die werden dann 70. Und 70 heißt, du musst schon gucken, ab wo
geht
die Pflege los.
Aber warum sind jüngere Männer tragisch?
Auch ich finde das
anstrengend auch, ja.
Ja, selber in Würde zu altern mit sehr viel, meine ich jetzt, ne? Also ich meine,
sehr viel jünger.
40 finde ich schon jung für eine 60-jährige Frau. Das meine ich jetzt, 50 nicht, aber so, wenn wir über jünger sprechen, meine ich dieses, wenn Frauen mit 60 sagen, ist mir doch egal, der ist 40 und ist alles ganz wunderbar, wäre jetzt für mich kein Modell, weil ich merke, ich würde schon gerne so altern, wie ich altern werde und nicht jedes Mal denken, ich muss so tun, als ob ich nicht 60 bin, ich muss so tun, als ob ich nicht 65
ich verstehe
bin.
Das schon.
Ich finde das sehr anstrengend und ehrlich gesagt etwas unwürdig und in die Falle würde ich ungerne tappen.
Imke, ich habe noch eine letzte Frage an dich,
ja, bitte.
Weil wir darüber gesprochen haben, ja auch schon ansatzweise, dass Frau Müller eben auch sehr leise kann und gar nicht immer laut ist. Was sind denn die leisesten Momente mit ihr, die du erlebst?
Auch wenn wir wirklich so am Strand lang schlenzen über Kilometer und noch weitere Kilometer und man wirklich dann auch mal eine ganze Weile gar nichts sagt. Das Komfort ist wunderschön. Dieses gemeinsame Mal schweigen können ist ja irgendwie eine Riesenqualität. Kann man nicht mit vielen Menschen und das können wir total gut. Also es ist auch eher gar nicht jetzt, sagen wir mal so, dass wir so viel unter Menschen sind, wenn wir uns treffen, sondern eigentlich auch genießen, dass man sich dann mal wirklich so hat, ne? Und die Stillmomente überwiegen eigentlich, würde ich denken.
Also ich finde es ganz toll irgendwie, dass du dir die Zeit genommen hast für uns hier.
Ja.
Ich bin sehr überrascht und dass ich dich jetzt so mal wieder spreche, wo wir uns jetzt länger nicht gesprochen haben. Und bist du denn Weihnachten auf Sylt?
Ja, ab dem 26. habe ich Zeit. Dann,
so,
dann können
dann
wir
seht
los.
Euch da.
Wollten wir ja
das
so.
Insel.
So.
Und das besprechen wir dann nochmal.
Imke, bedanke mich sehr bei dir für diese kleinen Einblicke in eure jahrzehntelange Freundschaft. Hat mich sehr gefreut. Mit dir
ich habe mich auch ganz doll
tschüss,
gefreut.
Tschüss, ich habe dich sehr lieb.
Ich habe dich auch ganz doll lieb.
Tschüss.
Ciao. Servus.
Tschüss.
Sagst du Irmi?
Ja, Imke Irmentraut, Irmi, weiß ich auch nicht warum, hat sich irgendwann so Frau Irmentraut, ich glaube, sie hat sich selber Frau Irmentraut Wein irgendwann genannt.
Weißt du, wie toll das ist, wenn man einen Freund, eine Freundin hat, die man so lange kennt, wo es ja offenbar wirklich keine Geheimnisse gibt?
Nee, aber dafür ist es ja da.
Ja, also, ja, aber das ist selten.
Ja.
Sowas ist selten.
Ja.
Männer haben sowas selten.
Also davon habe ich 2, 3 Freunde in meinem Leben, wo es wirklich null Geheimnisse gibt. Selbst da, wo ich sage, möchtest du trotzdem noch meine Freundin sein, obwohl ich dir das Schlimme jetzt von mir erzählt habe. Weißt du, manchmal so Gedanken, wenn es um Neid und so Sachen geht oder um Hass, weißt du, wo man eigentlich denkt, oh, das darf ich gar nicht
sagen. Aber hast du sowas in dir? So wirklich böse Gedanken?
Wer hat denn das?
Hass? Hass ist ein großes Wort.
Ja, aber
Hass, es gibt Menschen, die du hasst.
Ja, es gibt Dinge, die ich hasse auch.
Ja,
oder es
oder
gibt Momente, die ich hasse. Oder es gibt Sachen in mir, die ich an mir selber hasse.
Was magst du an dir zum Beispiel gar nicht?
Also ich glaube, nach all den Jahren mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein in allem, was ich mache. Also einfach mal auch mal sagen, geil, die 1. weil du halt geil bist, Ina. Weißt
du? Aber das musst du dir immer wieder sagen.
Ja, muss ich mir immer wieder sagen. Ich muss mir ganz vieles immer wieder sagen.
Ich sag's dir, ich finde dich
musst
toll.
Musst du nicht, das kann ich auch ganz schwer annehmen. Ich weiß
ernsthaft?
Nicht, warum. Ich
auch wenn es ehrlich gemeint ist, so wie jetzt von mir?
Kann ich schwer annehmen. Ina, das ist aber jetzt auch was Harmloses.
Ja,
das was nicht
nun,
so harmlos ist,
ist ja nun
würde ich natürlich
jetzt
nicht mit dir hier besprechen.
Ich schreibe doch für jeden Gast in dieser kleinen Show einen Lebenslauf. Wir haben uns total verquatscht, das macht aber gar nichts. Den gebe ich dir. Du liest ihn bitte laut vor und sagst mir dann danach, ob du den unterschreiben kannst.
Okay.
Bitteschön.
Ich heiße Ina Müller. Ich sage immer check, wenn was stimmt, ja? Ich heiße Ina Müller, check, und kann viel mehr als singen, sabbeln und saufen. Vor der Kamera und auf der Bühne bin ich eine Rampensau, furchtlos und laut. Privat dagegen eine Zweiflerin, eher scheu und leise. Geprägt haben mich die Kindheit mit 4 Schwestern auf dem Bauernhof, ein legendärer Auftritt in der NDR-Talkshow und meine Leidenschaft für die Bühne. Mit meiner Musik erzähle ich Geschichten aus dem Leben und von der Liebe. Mal komisch, mal melancholisch, immer ehrlich. Manchmal träume ich davon, meinen zeugungsunfähigen Apfelbauern, was? Das muss ich jetzt nochmal, habe ich das richtig gelesen? Meinen zeugungsunfähigen Apfelbauern zu... Den in Cornwall, meinst du? Ach, es kommt jetzt, entschuldige bitte. Mein zeugungsunfähigen...
Jetzt liest doch den Satz nochmal vor, dass man auch verstehen kann.
Nein, ich habe gerade die Bilder wieder vor mir, wie ich da in diesem Handbollerwagen sitze. Manchmal träume ich davon, meinen zeugungsunfähigen Apfelbauern zu heiraten und nach Cornwall zu ziehen. Dabei war ich noch nie so zufrieden wie jetzt mit 60. Ich weiß, dass es gut war und wünschte mir, dass es noch lange so bleibt. Oh, aber ganz ehrlich, ich durfte ja eine Sendung machen, die ich dann irgendwann nicht weitergemacht habe, weil ich überall war. Ne? Eine meiner großen Stärken in meinem Leben war, glaube ich, immer den Punkt zu finden, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt alles gesehen, wir fangen nicht von vorne an, das war's. Bei Inas Nacht ist es noch nicht so weit bei meinen Reisen.
Da hörst du noch nicht auf.
Nein.
Demnächst.
Solange wir das machen dürfen und uns noch Leute einfallen, auf die wir Bock haben, solange machen wir es noch. Aber diese Reisesendung nach Cornwall, übrigens nach Sylt, mein zweiter Lieblingsort auf der ganzen Welt. Der dritte ist übrigens Südafrika, weil das einfach das schönste Land der Welt ist, wo der liebe Gott wirklich gesagt hat, so, und da puppen wir nochmal einmal doppelt rein. Und das war Cornwall auch, nicht unähnlich zu Sylt.
Südengland?
Genau. Und da durfte ich drehen. Und da waren wir auf einer Cider-Farm, auf einer Apfelfarm, wo eben Cider gemacht wurde. Und ich hatte immer bei meinen Sendungen einen Guide, der da lebt und der mir Cornwall zeigt. Und in diesem Fall war der ganz toll und ich habe ihm immer Geschichten von Rosamunde Pilcher erzählt. Unter anderem hatten wir einen sehr hübschen Cider-Bauern, den Inhaber dieser Cider-Farm, dabei. Und ich habe dann eine Geschichte daraus gemacht am Ende.
Was hat das mit dem zeugungsunfähig auf sich? Hat der dir das erzählt? Oder
nein, ich
das
war
erfunden?
Natürlich bei Rosamunde Pilcher, weil ich musste ja einen Roman erfinden in der Zeit. Und ich war natürlich zu alt und seine Eltern fanden dann ganz schlimm, dass dieser junge Apfelbauer keine Frau heiratet, die noch Nachkommen zeugen kann. Weil ich, die alte Gräfin, war natürlich zu alt, bis man feststellte, dass er zeugungsunfähig war und sich dann die Schwiegereltern mit mir wieder versöhnt haben und wir dann, irgendwoher haben wir ein Kind gekriegt, das ist mir aber jetzt entfallen, vorher, das vom Apfelbaum geschüttelt wurde, aber irgendwoher kam noch ein Kind. Also ich habe wirklich krude Geschichten zusammengesponnen.
Das geht in deinem Kopf vor sich.
Ja, und ich durfte es laut sagen und der NDR hat es ausgestrahlt.
Noch nie so zufrieden wie mit 60, habe ich dir reingeschrieben, stimmt das?
Ja.
Wenn du so zurückblickst und an die Kindheit denkst, den Bauernhof mit den 4 Schwestern.
Darf ich einmal zurückfragen?
Ja.
Bist du jetzt auch zufriedener als mit 30?
Ich bin zufriedener als mit 30. Nein, zufriedener als mit 30, da habe ich noch nicht so viel nachgedacht.
Da wärst du ja auch noch fast Profifußballer geworden.
Basketballer.
Profibasketballer geworden.
Aber ich bin viel zufriedener als mit 45 und zufriedener als mit 50 und zufriedener als mit 55.
Das ist doch zum Beispiel etwas, was jetzt allen Menschen, die jetzt so 50 oder 55 sind, wirklich Mut machen müsste.
Ja, aber das kam bei mir schon echt spät.
Ja, bei mir auch. Aber zum Glück lieber jetzt, als dass es schon weg ist.
Ja, naja. Genau. Also dieses Kindheit, wie du aufgewachsen bist, ein Bauernhof, 4 Schwestern, nicht mal eigene Unterhosen, weil ihr die immer irgendwie ausgetauscht habt und so.
Survival of the fittest haben wir das damals schon genannt.
Und wenn du dich jetzt anguckst, zwickst du dich manchmal, wie es gelaufen ist?
Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe zwar, als ich es gemacht habe, alles, was ich gemacht habe, viel dafür getan, aber ich habe mich selber nie nach vorne geschoben. Ich habe als Kind nie gesagt, oh, ich will Sängerin werden oder ich will zum Fernsehen oder überhaupt nicht. Mir war immer klar, irgendwann wirst du einen Ausbildungsberuf haben, ich will meine eigene Rente kriegen. Das war mir immer wichtig. Eventuell musst du versuchen, einen Beamten zu heiraten. Das wollte ich dann irgendwann nicht mehr.
Aber was ist denn dann passiert?
Weiß ich nicht.
Weil du ja auch noch so eine Zweiflerin bist. Also du bist ja nicht groß geworden, hast gedacht, hier, jetzt kommt die Ina und ich kann es nicht machen.
Naja, ich habe ja lange, die letzten Jahre dann auf Sylt in der Apotheke gearbeitet und da hat mein Chef mir ja unterschrieben damals, dass ich zurückkommen darf, wenn das mit der Musik, also der Kleinkunst damals, wenn das nicht funktioniert.
Mit Queen Bee damals.
Mit Queen Bee, genau. Und da haben wir hier gespielt auf dem Funny-Gelände in der Bongo-Bar, die gibt es wahrscheinlich heute gar nicht mehr. Wochenlang haben wir da gespielt, es war ganz toll immer und dadurch habe ich auch München kennengelernt. Und mich ja schockverliebt. Ich weiß immer noch, wie ich ankam hier am Hauptbahnhof und dachte, diese Stadt gibt's ja wohl nicht. Das erste Mal in meinem Leben in München.
Die Stadt vor 30 Jahren. Ja,
sowas gibt's ja nicht. Das ist nicht real. Das ist ja eine Bühne.
Weil es so schön ist.
Doppelrahmenstufe 3,8 Fett hatten wir auf dem Bauernhof beim Milch früher gesagt. Weil hier alles so unwirklich ist.
Aber ich glaube, dass ganz viele andersrum nostalgisch werden, wenn sie an Bauernhof denken, an so eine Kindheit. Da denkt man an Freiheit, denkt man an Gummistiefel, an kurze Lederhosen. Mhm. Man denkt an Treckerfahren und so. Mhm. Ich finde diese Zeile nach wie vor großartig in einem deiner Songs. Wir waren einer mehr als die Daltons, zwei weniger als die Waltons.
Ja, herrlich, ne? Ich stand auf dem Laufband auf der Mein Schiff, die hatte ich getauft und man schenkte mir mit einer anderen Person eine Tauffahrt mitzumachen durch die Karibik und ich sagte zu Frank Ramon, komm an Bord, wir schreiben das Album. Und ich sehe mich auf dem Laufband stehen und da fiel mir das ein und ich habe gefeiert, sofort ausgestellt und gesagt, Frank, wir müssen einen Song schreiben, der heißt Fünf Schwestern. Und das ist wirklich lustig. Also ich finde das auch immer noch beim Singen auch immer noch lustig. Und was die Romantik angeht, ich meine, Bayern besteht ja nun auch zur Hälfte, wenn nicht noch mehr, aus Land. Also München ist ja nicht Bayern. Bayern ist ja eigentlich das Umland und das Umland lebt wie das Umland in Norddeutschland.
Fahr mal dahin, wo ich herkomme, in die Oberpfalz.
Und da ist?
Regensburg.
Ja.
Und dann Richtung tschechische Grenze.
Mhm.
Da ist noch viel mehr Wald als Menschen.
Bei uns war auch mehr Wald als Menschen. Und ich muss sagen, diese Romantik, die sehen wir 7:45 in den Filmen beim Bergdoktor. Aber das sind ja heute alles große Höfe. Das war damals auch schon, da war viel Arbeit, wenig Romantik für uns Kinder in den Sommerferien.
Du hast gesagt, wenig Strenge, aber auch wenig Zärtlichkeit.
Ja, also so war das doch damals. Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause war, aber die Generation meiner Eltern ist halt 1930, 1935 geboren, meine Eltern. Also waren Kriegskinder, nicht nach Krieg, sondern Kriegskinder, muss man sagen.
Deine Eltern haben eigentlich noch mitgekriegt, wie du so richtig erfolgreich wurdest?
Ja, und zwar für die war der Erfolg, als ich damals bei Welle Nord in Kiel, gab es eine plattdeutsche Sendung, für die ich plattdeutsche Kurzgeschichten geschrieben habe. Und diese plattdeutschen Kurzgeschichten, die wurden ausgestrahlt im Radio bei Hör mal beten Tau, Hör mal ein bisschen zu, heißt das. Hör mal beten Tau. Und da war ich für meinen Vater, von da an hatte ich es geschafft und war berühmt. Der Rest interessiert ihn nicht. Das war alles Theaterkrams, kurz vor drogensüchtig. Das hat er nicht verstanden. Aber diese Kurzgeschichten, die ich damals übrigens, als ich in München lebte, hier bei euch im BR eingelesen habe. Ich kam mit meinen plattdeutschen Kurzgeschichten hierher. Damals gab es noch die Tontechniker, das wurde auf Band aufgenommen. Ja, und der Schnitt, dieses Vinylband damals, was auf Rollen war, schnitt der noch und schickte das ganz kompliziert hier vom BR hoch nach Kiel zur Welle Nord.
Und kein Mensch hat hier irgendwas verstanden.
Und alle Tontechniker waren begeistert und wussten überhaupt nicht, was ich da eigentlich erzähle. Das war schon wirklich toll.
Ina, wenn du bei Inas Nacht reinkommst und weißt, da sitzen Weltstars zum Teil, ich erinnere mich, als Sting bei dir war, ist diese Aufregung, die du ja dann manchmal zeigst auf sehr sympathische Weise, ist das gespielt oder bist du da wirklich noch nervös?
Naja, wenn dir nachmittags gesagt wird, übrigens, es könnte sein, dass heute Abend Sting vorbei...
Das hast du am Nachmittag erst erfahren.
Ja, es könnte sein, dass Sting vorbeikommt. Und ich so, what? Ja, der bringt dann die Gitarre mit. Der war, glaube ich, vorher bei Lanz. Und die haben sich dann überlegt, ach, da gibt es diese Sendung, uns jetzt. Und die zeichnen abends auf. Und dann habe ich gesagt, naja, klar, machen wir irgendwie. Dann habe ich gesagt, aber wenn der da so mit einer Gitarre reinkommt, der hatte nämlich damals gerade sein Best-of-Album rausgebracht, was natürlich super war, weil Sting hasste seine alten Nummern. A, dazu aufgefordert zu werden, sie zu singen oder sie überhaupt zu singen und zu spielen. Also es gab eine Chance, er kommt mit Gitarre, die Shanties waren da. Ich habe vor der Sendung zu meiner Band gesagt, überlegt euch, welchen Song ihr euch von Sting wünscht. Ich habe zu den Shanties gesagt, sucht euch einen Song aus. Also es kamen 3 Songs mit Vorschlägen und irgendwann stand er in der Tür. Und dann habe ich die Sendung unterbrochen und gesagt, ich gucke nicht richtig. Und es stand da als Ding und er kam rein. Und es war super und es hat alles super funktioniert. Aber ich hatte gedacht, mit meiner kleinen Vorbereitung ihn anzusprechen, dass er eine Damenmannschaft trainiert hat und so weiter, dass er ein bisschen drauf eingeht, dass er ein bisschen den Schalk im Nacken hat. Ja. Ich kenne ja die Engländer ganz gut. Die haben ja diesen guten englischen Humor, den ich immer ein bisschen behaupte, dass ich den habe. Ein bisschen den makabren, ein bisschen zu harten Humor. Den hat er nicht. Er ist ein ganz, ganz so, ja, wie soll ich das sagen? Also wir sagen eigentlich einen Stock im Arsch, würde ich fast sagen. Weißt du, du weißt aber sofort, was ich meine. Ja. Ne? Da ist halt nicht viel mit Selbstironie. Er ist ein Gentleman. In Hamburg war er. Und wenig englischer Humor.
In dieser fantastischen Doku über dich, da kommen ja diverse Leute zu Wort. Iris Berben zum Beispiel, die sagt, du bist eine Menschenfängerin. Finde ich sehr schön. Campino sagt, dass man bereit ist, bei dir sicheres Terrain zu verlassen. Was willst du im Kern erreichen in der Show von deinen
Gästen? Genau das, dass sie das sichere Terrain, wie man sie kennt, dass sie das verlassen. Weil umso besser, weißt du, wenn man so Leute hat. Ich finde es immer wichtig, dass wenn eine Sendung anfängt, das Publikum denkt, ach guck mal, wie der ist, wissen wir eigentlich. Aber wie ist der in so einer Kneipe? Weißt du, speziell sagen wir mal Politiker.
Raus aus der Komfortzone.
Raus aus der Komfortzone. Und ich sag mal, in Campino hört man natürlich in tollen Rolling Stones Interviews und du weißt, was ich meine. Also mit tollen, aussagekräftigen Interviews. Aber den mal angesoffen in der Kneipe zu sehen, hat man auch nicht so oft. Iris Berben genauso. Hier euren Ministerpräsidenten.
Großartig die Szene, als Iris Berben gesagt hat, ich ziehe mich jetzt aus.
Ja, ist das nicht herrlich?
Auf Herrn Söder kommen wir gleich noch zu sprechen.
Ja,
okay. Ich habe vorher für dich noch einen kleinen Fragebogen vorbereitet, der uns dahin führen wird.
Muss ich da schnell und
da schnell, und spontan und kurz. Und
kurz antworten.
Ich okay, bist du bereit?
Mhm, ich bin soweit. Blaue Couch,
Fragebogen?
Ja.
Kurze Fragen, die bitte um kurze Antworten und vielleicht noch eine kurze Begründung, wenn nötig. Wie würdest du einem Außerirdischen beschreiben, wen er sie vor sich hat?
Geh mal einen Meter weiter weg. Die Alte ist laut und unverschämt.
Lieber ein Leben lang kostenlos einen Chauffeur, einen Sternekoch, einen Masseur oder einen Assistenten.
Oh, der Sternekoch wäre mir der Liebste.
Wir stellen uns vor, oder stellen uns auch nicht vor, dein Haus, deine Wohnung brennt ab, aber alles safe. Alle Menschen, alle Tiere gerettet, die da drin waren. Du hast noch Zeit, eine Sache zu retten. Was nimmst du mit?
Oh, mein Klavier. Mein Klavier ist das Wertvollste.
Aber das schaffst du ja nicht allein.
Ist doch egal, dann schmeiß ich es aus, roll ich es aus dem Fenster.
Welche außergewöhnliche Begabung, die du nicht hast, hättest du gerne?
Richtig gut Klavier spielen. Oder Italienisch sprechen. Könnt ihr beides gerne.
Was ist deine ungewöhnlichste Erfahrung mit Alkohol oder Drogen?
Filmriss.
Ist das ungewöhnlich?
Für mich ja. Das hatte ich vielleicht einmal in meinem Leben.
Also wo du wirklich Blackout wusstest, nichts mehr am nächsten Tag.
Das ist schon unangenehm.
Ja.
Hast du nie gehabt?
Nee.
Mach weiter, wir sollen schnell sein.
Welche Botschaft?
Nie?
Nein.
Du lebst in Bayern.
Ja.
Ihr trinkt hier auf dem Viktualienmarkt, habe ich jeden Samstag gesehen, ab mittags Bier.
Aber ich kann mich zumindest nicht dran erinnern.
Okay, weißt du? Kann sich an den Film das nicht erinnern, ich verstehe.
Letzte Frage in diesem kurzen Fragebogen, Frau Müller. Welche Botschaft würdest du dir tätowieren lassen?
Wartmut, Dammut.
Und wohin?
Hinten aufs Schulterblatt.
Bist du tätowiert?
Nein. Wenn ich ein Mann wäre, würde ich das nehmen, das glaube ich, hat das nicht. Wer hat denn das einer in meiner Sendung gesagt, so über seinem Pimmel, dass er da kein Trinkwasser tätowiert? Aber als Frau fällt mir dann nicht ein. Ich glaube, Thorsten Sträter war es. Das will ich als Mann machen. Leider bin ich eine Frau und da gibt es nicht so lustige.
Frau Müller, und da habe ich wirklich geschluckt. Ich habe das nämlich live gesehen, als du Markus Söder gefragt hast, ob er tätowiert ist. Und dann hast du nachgefragt, ein Anker am Sack.
Mhm.
Fällt dir sowas spontan ein?
Natürlich.
Und hast du da kein Korrektiv? Oder denkst du, ist es so Tourette-mäßig, das muss jetzt raus?
Ich lache mich dann tot schon vorher und denke so, mach mal, was soll passieren? Ich wusste ja, dass er cool ist und dass er entweder eine Antwort drauf hat oder sagt, nächste Frage oder mitlacht. Und er hat sich für Mitlachen.
Felix Neureuther saß daneben und hat sich nicht mehr eingekriegt. Was hat der gesagt?
Das gab es noch nie, hat er, glaube ich, gesagt, oder? Es gab noch nie, dass jemand einen Ministerpräsidenten...
Woher kommt diese Hemmungslosigkeit in solchen Momenten? Mhm. Und hast du die privat auch?
Ich sag's dir, da ist sie wieder, die Pippi Langstrumpf.
Das ist Pippi.
Ja, die scheißt sich nichts. Das ist halt Pippi Langstrumpf.
Aber hast du das nur als die Frau Müller im Fernsehen oder auch privat?
Na, auch privat. Nee, wirklich.
Egal mit wem?
Ja, Also privat noch mehr als im Fernsehen. Und ehrlich gesagt, es ist ja nun mal eine Sendung, in der man ein bisschen trinkt und in der man ja wirklich ja, zu dritt hinterm Tresen klebt. Jeder hatte schon Bier getrunken. Markus Söder wirkte ein wenig küssennebelsüchtig an dem Abend. Das musste ich auch ein bisschen stoppen dann. Und wir hatten eine ausgelassene Stimmung.
Aber er hat eine tolle Show da abgeliefert, super. Muss man sagen. Er war super schlagfertig. Ja. Ihr habt ja diese Deckelfragen, also wo die Menschen Fragen auf Deckel, auf Bierdeckel schreiben. Mhm. Und jemand wollte wissen, ob Söder ein guter Lover ist, also ein guter Liebhaber. Und du hast gesagt, du bist wahnsinnig gut im Bett, kann ich mir vorstellen. Und er hat super schlagfertig reagiert und hat gesagt, ich bin wahnsinnig früh im Bett.
Das war super lustig, was er gemacht hat, aber ich habe nicht gesagt, ich glaube, du bist wahnsinnig gut im Bett. Das hätte ich nicht gesagt. Ich habe ihm den Tipp gegeben, immer zu sagen, ich bin wahnsinnig gut im Bett. Wenn jemand fragt, sag immer, ich bin wahnsinnig gut im Bett. Und daraufhin sagt er, naja, ehrlich gesagt, ich bin wahnsinnig früh im Bett. So.
Hast du noch mal was gehört von ihm?
Wie du so Tatsachen, also wie sich das denn doch verdreht. Habe ich was gehört? Ja, er hat einen Podcast, einen eigenen, und da hat er mich eingeladen. Aber da er ein aktiver Politiker ist, nehme ich diese Einladung nie an, weil ich weder für Grün noch mit Rot noch mit Schwarz mich gemein mache. Das habe ich noch nie gemacht und werde ich auch in den nächsten Jahren nicht machen. Aber ich bekam ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk mit einer Bayern-Emblem-Mütze, mit einer Tasse natürlich und einem Adventskalender und einer sehr, sehr schönen, aus Filz geklöppelten Tragetasche.
Und er ist, und das werden wir uns jetzt gleich anhören, offensichtlich ein Fan von dir.
Also zunächst mal bin ich ein großer Fan von dir und nach der Sendung noch größer geworden. Ich habe selten jemanden erlebt, der so spontan schlimmste Fragen stellen kann und das noch mit einem charmanten Lächeln. Ich wünsche ihr, dass sie deutlich bräfere und lockere und seriösere Fragen bekommt, als ich bekommen habe. Und vielleicht singt sie ja auch dort was für den PR. Ich habe jedenfalls gute Erfahrungen gemacht. Bei ihr ist mein Gesangstalent geweckt worden. Deswegen alles, alles Gute. Ich weiß, dass sie ein Tegernsee-Fan ist, ein Bayern-Fan ist. Und sagen wir es mal so, Küste und Bayern, das sind die Highlights von Deutschland.
Aber er hat so recht. Da war der Markus hat extra für mich. Ja. Aber das bin ich jetzt aber ein bisschen gerührt.
Kannst du auch sein.
Ja, ich freue mich.
Und er hat so schön gesungen auch mit dir.
Ja, und ich habe es da, glaube ich, wirklich, es hat sich ja zufällig so ergeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir hätten ja alle gar nicht gedacht, dass Markus Söder in die Sendung kommt, weil ich habe schlaue Redakteure da und die haben so ein Gefühl für wer kommt, wer nicht, und die haben natürlich gesagt, er wird nicht kommen, und dann sagen die, aber fragt ihn doch, und wenn er absagt, dann wissen wir, er kommt nicht, und dann haben wir gefragt und dann hat er zugesagt.
Ich glaube, dass der ein bisschen verliebt ist in dich.
Oh, ich bin ja auch ein bisschen verliebt in ihn.
Schau.
Ja, aber er ist ja verheiratet, leider. Na, so ist es ja nun leider. Zumal ich könnte mich hier sogar in Bayern wohlfühlen.
Du hast ja hier schon gelebt.
Vorstellen.
Was hast du mit ihm gesungen?
Naja, ich habe ja nicht mitgesungen, sondern also er hat Freddie Quinn gesungen. Aha. Mit meinen Schänden, weil ich hatte dann auch gedacht, ich habe dann zur Redaktion gesagt, Leute, hört zu, wir wissen nicht, wie er singt. Wir machen mal Folgendes. Also wir hatten vorher so ein bisschen gedacht, machen wir was von den Beatles, wo das Publikum noch mitsingen kann. Und dann haben wir gesagt, du, Herr Söder, würdest du gerne was von den Beatles oder so? Ja, und er machte dann den Freddie Quinn-Vorschlag. Und dann haben wir gesagt, das ist ja super. Falls er das nicht kann, wir wussten es ja nicht, Shanties, übt bitte den Song. Ne? Und haben alle waren darauf eingeschworen, falls es peinlich wird, alle mitsingen, dann verspielt sich das. Und dann stand er da, kam sogar zum Proben und hat natürlich den Song performt und wir alle mit offener Kinnlade.
Das war gut.
Ja, fand ich auch.
Also sendbar.
Und dann haben wir gesagt, alter Schwede, wir hätten ihn eigentlich gar nicht gefragt, ob er singen will. Es kam dann halt die Frage, was soll er denn singen? Und wir so, ja, was kann man denn singen als bayerischer Ministerpräsident?
Das war schon für dich ein Highlight, oder?
Es war einfach ein guter, toller Abend, ja. Muss man wirklich sagen. Und ich hatte ein bisschen Angst, weil ich kannte ihn ja nun auch wirklich nur aus der Presse und habe dann gedacht, na, der wird sehr früh anfangen, wenn er reinkommt, mit dem Publikum zu arbeiten, mich so ein bisschen ignorieren, so ein bisschen mansplainig drauf sein und sich mit den Shanties gemein machen. So hatte ich das mir schon so vorgestellt, dass ich manchmal sagen muss, Markus, bitte jetzt so, ne? Dann fand ich es auch schwierig, ein amtierender Ministerpräsident, der erste jemals, den wir hatten, also wir hatten schon Ministerpräsidenten da, aber nicht mehr aktiv, dann auch zu sagen, Markus, also ist mir wirklich schwer gefallen.
Habt ihr da vorher drüber gesprochen?
Nee, vorher
nicht. Du hast ihn einfach geduzt?
Nein, ich glaube, ich habe am Anfang der Sendung gesagt, es fällt mir irgendwie schwer. Wollen wir sitzen? Nun sind wir zum Glück gleich alt und dadurch ergibt sich das so ein bisschen natürlicher, als wenn ich jetzt 20 wäre, schätze ich mal. Und dann war es einfach ein richtig guter Abend und wir hatten alle sehr viel Spaß.
Frau Müller, es ist leider schon wieder rum. Ich hatte sehr viel Spaß mit dir. Ja, schau auf die Uhr. Es ist Zeit. Dann bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle sehr bei dir. Wünsch dir schöne Weihnachten.
Herr Otto, ich wünsche dir auch ho, 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 ganz schöne Weihnachten und sogar einen guten Rutsch, da wir uns wahrscheinlich Dankeschön. Vorher nicht mehr sehen. Und es hat wieder sehr viel Spaß mit dir gemacht. Können wir es bitte alle 5 Jahre machen?
Wegen mir auch alle 4.
Ja, und alle 4. Vielleicht komme ich kann ja noch mal vorbeikommen, bevor ich bin doch in der Olympiahalle hier. Komm, wir es doch mal sagen, wann ich da bin?
Februar 27.
So, ist ein bisschen hin.
Ist noch aber hin.
Man muss sich auch darauf vorbereiten.
Du gehst erst im Herbst 26 auf Tour.
Ja, aber wenn ihr Lust habt, seid im Februar 27 dabei. Ich freue mich schon sehr drauf.
Da sind wir alle mit dabei und wir gucken natürlich auch Inas Nacht.
Oh ja,
bitte. Sehr gerne. Wann gibt's wieder?
Auch ab Frühjahr fangen wir wieder an, neue Sendungen aufzunehmen. Und dann werden die so im Sommer ausgestrahlt.
Und die Folge mit Margot Söder, die kann man ja in der Mediathek gucken, zum Beispiel.
Ja.
Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir, Herr Otto. Hat Spaß gemacht.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.